Mich würde nochmal die Frage nach dem Medium interessieren, weil ich dachte, dass diese ganze Dramaturgie gerade die Frage nach dem Medium ist und dass er sozusagen das Medium viel eher als, also die Schrift viel eher als Medium für die Bewegung feststellt. Und weil sie immer Bewegung ist, da gibt es ja diese Wortspiele mit dem Zug und dem Krähe und der Spur. Und weil sie sich immer vorwärts schiebt, sowieso nie materiell werden kann und deshalb also sozusagen kein Medium haben kann, weder als Schrift, wie wir sie kennen, noch als Sprache, noch als Bewusstsein.
Ja, aber das Problem ist, wie das wirklich zustande kommt. Schauen Sie, sie sagt in diesem Buch, in Kommentarien eingestellt, dass die Tatsache, dass wir nicht mit dem Denken, sondern mit Schrift zu tun haben, bedeutet, dass wir die Wahrheit verlieren können in einem viel radikaleren Sinne, als das ist ein Argument gegen Freud übrigens, aus der Zeit, in einem viel radikaleren Sinne, als wenn wir die Wahrheit vergessen. Wenn ich zum Beispiel, und das ist ein wichtiger Argument für ihn, wenn ich zum Beispiel eine Wahrheit wusste, aber dann diese Wahrheit vergessen, dann ist es nach Freud eine gewisse Art Verdrängung. Das heißt, man könnte sagen, dass man diese Wahrheit herausholen kann aus meinem Unbewussten, zum Beispiel durch eine bestimmte Therapie, also traumatische Wahrheit. Dieses Argument wiederholt ist mal das Schiff, das relativ spät erschien. Dass das Unbewusste bei Freud ist sozusagen ein Archiv, aus dem die Wahrheit definitiv nicht entfernt werden kann, weil es ist, dass die Wahrheit traumatisch ist. Und dann sagt er, da die Schrift aber immer aufgezeichnet ist, aber ein Medienträger, da kommt Medienträger wieder auf, plötzlich in diesem negativen Argument, dann können wir sagen, dass die Wahrheit, das sagt er auch in diesem Buch immer schon, dass die Wahrheit definitiv verloren gehen kann. Das heißt, wir können uns die Situation vorstellen, bei der die Wahrheit total verschwindet. Die Möglichkeit, dass die Wahrheit total verschwindet, können wir aber nur dann denken, wenn wir denken, dass die Wahrheit ihren Ort absolut außerhalb des individuellen oder überhaupt menschlichen Bewusstseins hat. Zum Beispiel im Buch. Dann wird dieses Buch verbrannt, dann ist die Wahrheit unwiederbringlich weg. Ja, er kann nicht mehr restauriert werden mit freudianischen Methoden. Das heißt, an diesem Punkt kommt plötzlich auf dieses Argument mit dem Medienträger und mit der Ähnlichkeit des Medienträgers. Auf der anderen Seite, wenn er in der gleichen Grammatologie sagt, dass die Schrift jedes Buch sprengt und die Materialität der Schrift als Kombinatorik der materiellen Buchstaben denken sollen, ohne dass wir darauf angewiesen sind, das sozusagen wirklich aufgeschrieben zu sehen, dann ist es eine völlig andere Definition der Schrift. Und zwar eine solche Definition, die, wie wir wissen, dazu führt, dass das Schrift wiederum zu einem Ort einer unerlöschliche Wahrheit wird, ja? So wie bei babylonischen Bibliothek von Borges. Ja, wo die Bücher zwar alle verbrannt werden können, aber als reine Buchstabenkonvention bleiben sie erhalten. Also entweder das eine oder das andere. Ja? Entweder ein Argument gegen Husserl oder ein Argument gegen Freud. Ja? Es ist so merkwürdig. Ja? Er macht diese Geschichte mit der Schrift und benutzt das einmal gegen Freud und Husserl als ein Zeichen oder als ein Beweis für die Möglichkeit einer radikalen Abwesenheit der Wahrheit. Auf der anderen Seite aber beschreibt das Schrift wiederum so, dass die Vernichtung der Bücher zu nichts führen, ja? Weil die Buchstabenkonvention erhalten bleiben als eine Potentialität. Also eines von beiden. Und im Rahmen eines Buches benutzt er, und zwar Grammatologie, benutzt mal so das Argument, mal umgekehrt. Also irgendwie Irgendwie ist es nicht klar, was die Funktion der Schrift ist. Ist die Schrift so etwas wie eine wahre Verkörperung oder wahre Form oder wahre Art Mode im Sinne der Präsenz des transzendentalen Bewusstseins, so dass man sagen kann, die Schrift ist das transzendentale Bewusstsein, die Buchstaben und Konventionen sind nichts anderes als die Kombinatorik des Geistes selbst. Also alle Variationen des phänomenologischen Bewusstseins sind die Buchstaben und Konventionen und damit sozusagen haben wir diese Homologie. Dann ist die Schrift tatsächlich etwas der Welt entrücktes. Okay, das gibt es ja bei ihm. Er sagt Kabbalistik und jüdischer Messianismus und hier und da. Und plötzlich aber wird reaktiviert diese Idee, dass die Schrift doch irgendetwas verschriftet. Und die Schrift dann, die Verschriftung ist das Argument für das Verlorensein, für die extreme Gefährdung der Wahrheit. Ja, die man so im klassischen Denken nicht hat. Ja, und da sagt er immer, der Konstruktion ist sozusagen ist der anderen Philosophie insofern überlegen, dass sie diese Sterblichkeit oder Ähnlichkeit der Wahrheit reflektiert ist, die Möglichkeit eines totalen Wahrheitsverlustes. Nur wenn man die Schrift so denkt, dass in der Religion ist es nicht der Fall.
Aber er macht die Unterscheidung zwischen der Reinschrift und der materiellen Schrift. Und so ist, also sobald sie materiell ist, ist sie sozusagen schon, also ist sie eben gerade nicht weit, vielleicht irgendwie als eine Verkörperung irgendwie der bestimmten oder der Umsetzung bestimmter Möglichkeiten.
Ja gut, aber wenn man diese Unterscheidung macht, da ist die ganze Geschichte weg, ja. Weil diese Unterscheidung ist nichts anderes als Unterscheidung zwischen psychologischem Bewusstsein und reinem Bewusstsein. Das heißt, wenn man irgendwann zulässt, dass die gleiche Schrift sowohl empirisch im Buch ist, wie auch de facto in der Schrift, ja, dann ist es genauso, wie ich sage, es ist mein Schauen auf diesen Tisch ist immer schon ein Teil des ewigen historischen A priori. Ja, weil es einfach möglich ist, das zu schauen. Ich habe das jetzt realisiert, aber im Grunde ist es egal, wann man das realisiert. Ja, weil es generell möglich ist. Genauso wie man sagen kann, es ist egal, wann dieser Text geschrieben ist. Es ist eine Buchstabenkonvention in der Schrift als solche. Als solche ist es von Ewigkeit her vorgesehen. Ist es aber so, dann wo unterscheidet sich die Konstruktion von der klassischen Transzendentalismus? Das Problem bei Derrida ist, dass er auf der einen Seite absolut klassischer Transzendentalist ist. Und ich bin nicht dagegen. Ich liebe auch Transzendentalismus. Ja, aber ich meine, was mich irritiert, ist der Anspruch, es nicht zu sagen. Ja. Der immer wieder auftaucht. Also er ist ein klassischer Transzendentalist, indem er sagt, jede, oder solange er sagt, jede Schrift ist eine Instanz, materielle, positive, psychologische, reale Instanz eines transzendentalen A priori, ja, die als absolute Buchstabenkonvention jede Gefährdung erzeugt. Dann plötzlich sagt er, die Wahrheit, die ich spreche und die jetzt aufschreibe, ist total gefährdet, weil dieser Buch kann unwiderruflich verschwinden und dann die Wahrheit verschwindet, als das Teil auch mit ihm zusammen. Das eine passt nicht zusammen. Also ich bin nicht gegen den Transzendentalismus, ich bin nur gegen den Anspruch von Derrida, Transzendentalist zu sein und gleichzeitig zu sagen, dass er jeden Transzendentalismus hinter sich gelassen hat. Also beides geht nicht. Entweder glaube ich an so etwas wie eine reine Schrift, eine reine Virtualität, die hier und jetzt nur exemplifiziert wird, so dass das Schicksal dieser Schrift vom Schicksal dieser Welt nicht abhängig ist, letztendlich. Oder wie Husserl sagt, die Erfahrung dieses Tisches als eine phänomenologische Erfahrung hängt nicht davon ab, ob das Universum überhaupt existiert oder nicht und ob Gott die Welt überhaupt als solche erschaffen hat oder nicht. Weil auch wenn Gott diese Welt nicht erschaffen hat, gibt es Möglichkeit, dass er diese Welt erschaffen hat. Das heißt, virtuell ist der Empfang dieses Tisch in einer von Gott möglicherweise erschaffenen Welt möglich. Das heißt, wir können die Virtualität der transzendentalen Ebene so radikal denken, dass die Geschicke unserer Welt davon völlig unberührt bleiben. Es ist sehr konsequent. Wenn jemand denkt, dass man gegen den Transzendentalismus vorgehen kann, den Transzendentalismus entkräften kann, es ist eine schlimmste Illusion, man kann das nicht tun. Man kann nur so etwas wie Transzendentalismus in der Tat hinter sich lassen. Ja, man kann sozusagen, also in diesem Sinne Nietzsche war der einzige wirklich tiefer, hat verstanden, worum es geht, ja, nach wie vor als einziger. Aber schon der Transzendentalismus kann man nicht wieder erleben. Man kann nur sagen, ich bin dagegen. Ja. Das heißt, man kann nur sagen, Transzendentalisten sind schlechte Menschen, die sozusagen die Welt nicht lieben. Und wenn man schon Mensch schlecht ist, da kann man ihn nicht widerlegen. Ja.
Alles schon behandelt. Kant, ja. Woraus entsteht überhaupt die Notwendigkeit, nochmal damit auseinandersetzt danach? Und dann kann man so sagen, ja, dann halt, oh, okay, ich bekenne mich das aus der Metaphysik für mich.
Ja, weil Kant ist noch hängt zwischen reinem Transzendentalismus und reiner. Er hat entdeckt Transzendentalismus, aber ist ein bisschen stecken geblieben mit der reinen Transzendentalismus und klassischen Metaphysik.
Naja, aber er hat gesagt, man bleibt in der Welt, man kann es nie entscheiden.
Ja, aber bei Kant ist es halt so, dass er immer so Dinge an sich denkt und dass man affiziert wird vom Ding an sich und dass man affiziert wird von den ähnlichen Ideen der Vernunft und so weiter. Also bei ihm bleibt ein gewisser Sensualismus, eine gewisse Affiziertheit. Ja. Das ist das, was Husserl ihm vorwirft und sagt, alle diese Sensualismus ist Unsinn, sondern alle Erfahrungen, die wir machen, machen wir aktiv. Wir konstituieren die Welt nicht nur in seiner abstrakten Kategorien wie bei Kant, sondern wir konstituieren die Welt auch in der tatsächlichen Erfahrung. Bei Kant bleibt es so, dass sozusagen die Kategorien sind transzendental, aber die Erfahrungen sind Effekte der Affiziertheit und die Außenwelt, also passiv. Das ist ein Bruch innerhalb des Kantianismus, das überwindet Husserl und sagt, letztendlich ist das alles variabel, ist das alles konstituiert, sei es intellektuell, sei es auf der Ebene der sinnlichen Erfahrung, und zwar von der Empirie der Welt unabhängig. Ja, das ist eine reine transzendentalistische Position. Und im Grunde variiert der Gedanke dieser reine transzendentalistischen Position. Aber in einer Art und Weise, dass er gleichzeitig suggeriert, dass er kein Transzendentalist ist, sondern Transzendentalismus überwinden kann, und zwar dadurch überwindet hat, dass er die Welt in ihrer Empirie ernst nimmt. Und zwar als Buch, als Schrift. Wenn man mal genau hinzieht, funktioniert diese Schrift genauso transzendentalistisch wie alles andere. Oder funktioniert gar nicht. Man kann sicherlich als Nietzsche sagen, Transzendentalismus hat eine schlechte Genealogie. Transzendentalist ist derjenige, der zu kurz gekommen ist in der Welt, ja, wie er sagt, empirischen Welt, und will zu klammern sozusagen an das Ewige und von der realen Erfahrung unabhängiger, weil er einfach so ein frustrierter Typ ist.
Aber das hat dann doch letztendlich einer bei dir auch bei der Absicht wiederholt. Ja, also ja. Mit meiner Abwandlung.
Ja, es gibt diese authentischen chinesischen Tradition, ja, Badiou sozusagen auch nicht so hundertprozentig, ist ein bisschen zu kommunistisch. Ja. Aber
ja, zu
gläubig. Ja, zu gläubig. Aber ja, also alles ein bisschen so. Aber es gibt einen reinen Nichtscheinismus. Nichtscheinismus besteht, und in Nietzsche nach wie vor ist der einzige aktuelle, in diesem Sinne auch. Ich würde sagen, dass das, was Nietzsche gesagt hat, ist nach wie vor nicht überholt. Nietzsche hat gesagt, im Grunde, also nicht hat gesagt, sondern der ganze nietzscheanische Diskurs geht aus einer tiefen Einsicht heraus in die logische Unwiderlegbarkeit des Totalitarismus. Und ich denke, dass jeder Versuch, so wie der Heidegger unternommen hat und so weiter, Nietzsche zu erklären, ja, in logischen Begriffen, sofort zum Transzendentalismus wieder zurückführen. Ja, das ist ganz klar. Heidegger ist transzendentalistisch wie kein anderer. Also nicht so vertikal wie Derrida, aber trotzdem genauso transzendentalistisch. Also wenn man beginnt so zu argumentieren, hängt man im Transzendentalismus. Man kann nur sagen, Transzendentalisten sind schlechte Menschen, ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Das kann man sagen. Ja. Sagt man das, ist man tatsächlich wasch. Ja? Weil wenn man das sagt, dann die Antwort von Husserl ist ja sehr interessant. Ja? Er war doch mit Schestow sehr befreundet, so ein russischer Nietzscheaner, ja, ich glaube, der bei ihm gewohnt hat, nachdem er Russland verlassen hat, lange Zeit. Und die haben sozusagen viele Abende verbracht und Gespräche. Und er hat damals gesagt, ein interessanter Satz, ja, dass Nietzscheanismus ist eine Art phänomenologische Wissenschaft. Und es ist ganz klar, was passiert. Aus der Perspektive der Phänomenologie, die Erfahrung, nicht mit den Transzendentalisten zu tun zu haben, ist eine Art transzendentaler Erfahrung. Ja? Es ist eine Erfahrung wie jede andere, die als Möglichkeit in der transzendentalistischen Diskurs selbst enthalten ist. Und deswegen ist von Anfang an eine Art Phänomenologie, nämlich Phänomenologie eines Bewusstseins, das nicht will, transzendentalistisch zu sein. Ja? Und zwar im Sinne des Transzendentalen a priori, weil wenn es Transzendentalismus gibt, dann a priori gibt es auch ein Bewusstsein, das nicht transzendentalistisch sein soll. Also für Husserl ist also Nietzsche kein Gegner. Interessanterweise ist Husserl für Nietzsche auch kein Gegner. Ja? Weil Nietzsche sagt nur, mit solchen Leuten will ich nichts tun haben. Aber das ist sozusagen nicht einmal im Sinne der Gegnerschaft. Ja. Sie sind für mich so einfach Existenzen, die meine Meinung unlösbar sind. So sind beide Parteien, das sind zufrieden. Ja. Auf eine perfide Art und Weise.
Wenn Sie dann gegen es grundsätzlich nicht auch darum, dann eben dieses phänomenologische Bewusstsein eben von Hegels Weltgeist.
Von Hegels Weltgeist. Ja, von Hegels Weltgeist.
Weil der ist ja auch
weiter auf dem Fall. Ja, gut, aber Hegels Weltgeist wollte das Transzendentale und das Empirische zusammenführen. Er wollte sozusagen das Transzendentale Entwicklung des Bewusstseins der Wahrheit. Also mit Künsten und Philosophie und was heißt das? Und empirische Geschichte der Meinungen zusammenführen. Und dann kommt der Bruch, ja? Nämlich Husserl sagt, ich interessiere mich, also wo liegt der Unterschied zwischen russischer Philologie und Hegel? Husserl sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für Meinungen. dass irgendjemand in der realen empirischen Geschichte irgendetwas gedacht hat, ist für mich völlig uninteressant. Weil die Tatsache, dass er das gedacht hat, muss untersucht werden aus der Möglichkeit, das überhaupt zu denken. Und diese Möglichkeit, so etwas überhaupt zu denken, hat mit der Tatsache, dass er gedacht hat, nichts zu tun. Deswegen die faktischen Meinungen, wie sie de facto in der Welt existiert haben, interessieren mich überhaupt nicht. Ich interessiere nur sozusagen die Entwicklung des phänomenologischen Bewusstseins als solche. Das ist die wahre Geschichte. Und diese positivistische Geschichte ist eine falsche Geschichte. Es ist eine Geschichte für die Historiker. Ja. Und das ist a priori irrelevant. Und was sagt Nietzsche? Nietzsche sagt, mich interessieren nur die Meinungen. Mich interessiert nicht die Wahrheit. Ja. Mich interessieren die Meinungen, wie sie sich bekämpfen. Und wie ich meine Meinung durchsetze und andere eben nicht. Ja. Und was das generell mit der Wahrheit passiert und so weiter, ist mir total egal. Ja. Und die Leute, die sich dafür interessieren, die interessieren mich nicht. Ja. Das heißt, bei Hegel gibt es Versuch, der letzte Versuch, Durchsetzungsfähigkeit der Meinungen mit ihrer logischen Konsistenz zusammenzudenken. Und dann bricht es in zwei große Linien, die man immer wieder versucht zu versöhnen oder ja, in Gespräch miteinander zu bringen. Da geht er total auf. Ja. Er sagt, dass er sein Ziel ist, den Nietzscheanismus und so weiter mit Transzendentalismus ins Gespräch zu bringen. Aber es gelingt nicht. Es gelingt schlicht und einfach nicht. Weil entweder interessiert man sich für die Meinungen und ihre Durchsetzungsfähigkeit hier und jetzt, oder man interessiert sich anzuschließen an die ewige, ungeschichtliche oder authentisch-geschichtliche sozusagen Entwicklung der Wahrheit. Ja. Also in der anderen Richtung und in der anderen. Und ich denke, dass wir in einer Zeit leben, das wahrscheinlich Nietzscheanismus de facto überwiegt. Ja. Ich glaube, dass die Menschen sich mehr dafür interessieren, was sich gesellschaftlich durchsetzt, ja. als wie die Wahrheit sich entwickelt. Allerdings muss ich ja gleich sagen, dass für die feige Naturen, zu denen ich mich auch rechne, Transzendentalismus eine interessante Möglichkeit bietet, als Entdeckfindung. Es ist halt so, dass Nietzsche immer so von einem Typen tatsächlich ausgeht, der irgendwelche Meinungen hat und sie durchsetzen will. Es gibt auch andere Menschen, irgendwie instinktiv gehöre ich oder zähle ich mich auch dazu, die im Grunde keine Meinung haben. In dieser Situation, wo man im Grunde keine Meinung hat, ist man in einer unangenehmen Lage, ständig mit den Leuten zu tun zu haben, die Meinungen haben. Das heißt, man gerät in eine Notwendigkeit, immer zu entscheiden und zu sagen, bist du meiner Meinung oder bist du der Meinung von dem und dem? Ja? Bist du für die CDU oder SPD? Bist du für das oder jenes? Ja? Bist du auf dieser Seite oder jene Seite? Und dann hat der Transzendentalismus eine angenehme Seite, nämlich ich beginne darüber nachzudenken, ob diese Meinungen sich wirklich unterscheiden oder ob es in Perspektive einer virtuellen Entwicklung der Wahrheit sie nicht nur Variationen des Gleichen darstellen. Ob ich mich tatsächlich bekennen muss zu dieser Meinung, zu einer oder anderen, oder vielleicht ich, wie Derrida eher sagt und schon Husserl sagt, einen gemeinsamen Boden für meine Meinungen finden soll und mich auf diesen gemeinsamen Boden etablieren, dafür gewinne ich die Freiheit von der Unterwerfung unter diesen Streit. Weil die wahre Freiheit besteht sicherlich nicht darin, dass nicht in der Freiheit der Wahl. Das heißt nicht der Freiheit, in einer aufgezwungenen Streit, von außen aufgetragenen, aufgezwungenen Streit, Positionen zu beziehen. Sondern die Freiheit besteht darin, diesen Streit überhaupt nicht ernst zu nehmen, um die streitenden Parteien als Ausgeburte, zu sich selbst unverständliche Ausgeburte, der gleichen technologischen Erfahrung zu sehen.
Aber dann streitet man sich halt wieder darum, ob man irgendwie sich unterwerfen soll oder nicht. Also da entsteht ja auch wieder ein Streit.
Ich glaube, wenn man das in totalistische Position annimmt, da gibt es ja keinen Streit. Ich glaube, es ist eine Strategie, die automatisch friedlich ist. Friedlich nicht im Sinne, dass man Frieden stiftet hier unter diesen Parteien. Ja. Sie sollen sich damit beschäftigen.
Aber doch nicht an dieser Stelle genau der gleiche Streit, wieder auch wenn man sich fragt, ob der gemeinsame Grund transzendent oder transzendental ist, das heißt, ob er endlich ist und benennbar als Medium zum Beispiel, oder transzendent im Sinne einer der Möglichkeit. Also ob er aktuell Zeiten war oder potenziell.
Solange das mit anderen streite, ja. Der Punkt ist aber, dass philologisch erfahrene Subjekt nicht dazu geneigt ist, innerlich von einem Streit zerrissen zu werden. Denn wenn ich auch die Frage stelle nach dem Transzendentcharakter des Streites, frage ich mich, welche Denkfiguren sind die Transzendente, welche ist das Zentrale, ob es nicht auch wiederum einen gemeinsamen Grund dafür gibt. Ja? Also die Erfahrung des Transzendenten und des Zentralen. Das heißt, jedes Mal bewahre ich zwar keinen äußeren, aber inneren Frieden. Die Phänologie ist eine große Übung im inneren Frieden. Ja? Das heißt, in der Fähigkeit, äußerer Streit nicht in die eigene Seele einzupflanzen und nicht so etwas wie zerrissen zu werden.
Aber du brauchst nicht so eine Form der Verschiebung und des Aufschubs sozusagen.
In diesem Sinne. In diesem Sinne schon. Und zwar, was aufgeschoben wird, ist der Streit selbst. Ja. Das heißt, wenn ich mit einem Streit konfrontiert bin, zwischen CDU und CSU oder was auch immer, ich sage, aha, aber gibt es ja nicht vielleicht gemeinsame Voraussetzungen? Und gibt es nicht vielleicht Möglichkeiten, das für euch zu klären? Und der Streit selbst verschiebe ich auf spätere Zeit. Ja. Das heißt, es ist, die Phänologie ist eine große Übung im inneren Frieden, eine große Übung in der Fähigkeit, nicht zerrissen zu sein. Charakteristischerweise sind Nietzscheaner alle zerrissen, obwohl sie sind auf den ersten Blick, ja, sind sie Vertreter der harten Meinungen, die unbedingt durchgesetzt werden sollen, wie Nietzsche sagt. Aber das sind nur arische blonde Bestien, die das tun können. Und er unterstreicht dezidiert, dass er nicht das ist und solche auch nicht gesehen haben. Diese arische blonde Bestien, das sind wie L'homme naturel von Rousseau, eher eine philosophische Konstruktion. Der reale, hier und jetzt existierende Nihilist, ja, der Nietzsche, ist zerrissen. Ja.
Aber wenn einer von den blonden Bestien das wirklich gewonnen hat, also wenn er sich durchgesetzt hat, dann ist er ja auch der, weiß ich nicht, angewandt.
Ja. Aber das passiert nicht, das ist der Punkt. Was heißt durchgesetzt? Ja, er hat vielleicht heute durchgesetzt, morgen ist es was anderes durch. Ja. De facto ist es so, dass die Leute, die in Meinungen denken, sind immer unruhig, immer zerrissen, vielleicht, das ist ja auch gut, ja. Sind immer zerrissen, das ist die Sache der Veranlagung. Und immer aufgeregt, ja, also, ja, jetzt sieht das eine, es ist das andere, es ist das angesagt, es ist jenes angesagt, es ist, ja, und so.
Aber muss man schon den Höhepunkt dieses...
Ja, Frau Chef ist so postkriminologisch, klar. Frau Chef ist postkriminologisch. man muss eben tatsächlich die, einer Koschewsche oder Spätrussische und so weiter, das sind alle Moden des Denkens, die irgendwie sich schützen, ja, von dieser Zerrissenheit und Agitiertheit der Meinungen. Nicht in der Außenwelt, sondern gegen die Verpflanzung dieser in der Innenwelt. Ja. Sie fühlen sich sozusagen teilhaftig einem langen Prozess des Übergangs, von Übergang zu Übergang, in dem sozusagen dieser Streit nur eine Episode ist, die vielleicht ist lehrreich, gehört auch zur Geschichte der Macht und so weiter, aber das wäre es dann.
Oder sie bleiben ja sozusagen, also ihr Antrieb dafür dann, als Projekt zum Beispiel einen Text zu schreiben und so, wäre ja dann nur, indem man immer nur als Antwort auf diese, auf sozusagen die Anfeindung der Meinung.
Also das stimmt immer, Ansatz, ja.
Also sozusagen, sie konstituieren auch ein Außen, auf das sie sich dann, also dem gegenüber sie beschließen. Oder
so. Das ist ja völlig richtig. Und so passiert das Folgendes, dass ich eben diese Verspätung, ich lebe in dieser Verspätung, also jeder lebt in dieser Verspätung.
Also wir leben endlich nicht, sondern
ja, Sie Verspätung insofern, dass ich, wie Sie tatsächlich sagen, nicht anders überhaupt denken können, reflektieren können, als reagierend auf diesen Streit. Ich kann sozusagen auf die Geschichte der Wahrheit nicht direkt reagieren.
Sozusagen, wie Gott nur existieren kann, wenn es ein Mensch über eine Schöpfung.
Ja, genau. Weil dieser Streit ist das, was meine Reflexion aktiviert. Und diese Reflexion vollzieht sich als Unterbringung dieses Streits in allgemeiner sozusagen Geschichte des Geistes. Allerdings diese Unterbringung kommt eben zu spät. Das heißt, ich kann nicht zu einer Einsicht kommen, die dieser Streit sozusagen, wie soll man sagen, es gibt keine Impfung gegen die Geschichte.
Aber sind nicht genau deshalb,
ich bekomme immer diese Grippe.
Sind nicht genau deshalb, also, quasi diese Figuren interessant, also die vielleicht als Schäfzen Kritiker oder im Anschluss auch alle, die versuchen, das Paradox zu denken, da wo diese beiden Figuren aufeinander treffen, im sich gegenseitig ausschließen.
Ja, aber das denkt Husserl auch in Bezug auf Kierkegaard gerade, dass es eine Art Phänomenologie. Das ist alles eine Art Phänomenologie. Das heißt, ich kann das alles unterbringen, ja, in einem virtuellen System. Es ist ein bisschen wie Wittgenstein, ja, auch. Es ist auch ein Sprachspiel. Es ist auch eine Art Konstruktion. Nur vielleicht noch radikaler als Wittgensteinmäßig. Es ist auch eine, weil er schließt irgendetwas aus und Husserl gar nicht. Ja. Es ist eine Art Konstruktion. Das Einzige, was nicht klappt, ist sich tatsächlich gegen diesen intellektuellen Streit impfen. Das heißt, ich kann nicht so wie der klassische, platonische ein Philosoph, eine solche Kontakt zur Weisheit bekommen, dass ich in einer Art philosophische Ataraxie völlig unempfindlich werde für den Streit. Also klassische stoische und so weiter Lehre war die Lehre der philosophischen Impfung. Ja, ich bin sozusagen schon gegen alle diese Formen der Krankheiten, geistige Krankheit geimpft. Ich kann keine Grippe mehr bekommen, sozusagen, weil ich allgemeine Impfung habe, in Form eines Kontakts mit der absoluten Wahrheit, mit dem Geist. Und dafür bekomme ich eine Seelenruhe. Ja, und zwar eine solche radikale Seelenruhe, eine quasi buddhistische Seelenruhe, sodass die Welt mir nicht mehr anhaben kann. Das passiert nichts, sondern ich bin immer krank. Ja, ja, das,
aber sozusagen, also die Frage wäre irgendwie, ob, also man, wie man sich sozusagen diesen Spiegel von Impfung und Grippe und Impfung als Bedingung der Grippe und Grippe als Bedingung,
ja,
wie man sich dem Also sozusagen, das, wie man das beschreiben kann, natürlich ist diese Beschreibung sofort genauso einer nietzscheanischen Beschreibung ausgesetzt werden, wie husserlianischen. Das ist klar, aber sonst aber kann man da nicht irgendeine Erkenntnis formulieren?
Nein, dummerweise nicht. Ja, nein. Es, also zumindest nach dieser entwickelten Phase des Totalitarismus, es ist so, dass man kann sagen, dass wir alle nietzscheanisch, sagen wir, nietzscheanisch krank sind und uns husserlianisch kurieren. Ja. Das heißt sozusagen, wir können uns gegen Nietzsche nicht immunisieren. Ja. Es gibt keine Immunität gegen die Meinungen, aber es gibt sich Möglichkeit, nachträglich von der Meinung zu kurieren.
Aber zum Beispiel jetzt, wenn man eben diese ganz konsequente Position nimmt, ja, die Projekt hat, ging auch wirklich nur aus dem einzigen Grund, dass er gesagt hat, ich mache keine Philosophie mehr, ich ziehe mich zurück, ich mache was anderes. Ja. Und ansonsten, Sie haben mal beschrieben, nur in Wittgenstein-Seminar, Sie sind hier erfüllen wie jemand, der so einen Naturpark schützt und immer den Müll wegräumt, den die Leute da
ja, aber bei Kojève ist es ein bisschen noch der Fall, dass er eine Position annimmt, ja, eine Position gegen die Philosophie in dem Fall oder nach der Philosophie. Das heißt, er positioniert sich. Und jede Art Positionierung bringt einen Druck. Er hat auch darunter gelitten, ja, das wissen wir. Ich glaube, konsequente phänomenologisch-transzendentale Einstellung bedeutet, dass man sich gar nicht positioniert.
Ja. Aber je weniger man sich positioniert, desto mehr kriegt man wieder Druck von außen.
Also ja, man kriegt Druck von außen. Man ist nicht immunisiert.
Und zum Beispiel, wie würden Sie
bei
Buddha
einordnen?
Wie würden
Sie
dann bei
Buddha
einordnen?
Ja, Lempadieu. Ja, Lempadieu ist ja letztendlich der Mensch. Also er vertritt die Meinungen, an die er nicht glaubt. Ja, so. Ja. Also sozusagen, er ist ein Nietzscheaner, der denkt, der Nietzscheaner sein muss, obwohl er das nicht ist. Ja. Er denkt sozusagen besser an irgendetwas zu glauben, als an nichts zu glauben. Ja. Sozusagen, er ist ein nietzscheanischer Kämpfer gegen den Nihilismus.
Ja,
so.
Das ist ein
Das ist der Fundamentalist, aber Fundamentalist ist eben derjenige, der keine Fundamente hat, sondern einen baut, ja? Wie in meiner. Ja. Das ist sozusagen so, wie die. Das Fundament des Fundamentalismus ist nur nach einem totalen Verlust des Glaubens möglich, ja? So wie es in Islam. Ja? Islamischer Fundamentalismus ist einfach Effekt einer Atheisierung des islamischen Gesellschafts.
Aber das ist genau das, was bei Buddha macht.
Das ist genau das Mathieu da. Also sozusagen der Verlust des Glaubens des Kommunismus ist der sozusagen Ausgangspunkt für den chinesischen Fundamentalismus. Aber diese post-nietzscheanische Strategien, die sind nicht diejenige, ja, das ist post-nietzscheanische Strategien. Die Frage ist, was kann man leisten, was kann man hoffen, ja, so haben Sie eigentlich gesprochen, wenn man Transzendentalist sein will oder bleiben will. Ja. Also, klassischen Glauben an die Ataraxie und philosophische Ruhe muss man leider vergessen, bringt sich heraus. Aber man kann schon hoffen, dass man jede Grippe zumindest ein, zwei Wochen übersteht. Damit sind wir fertig für heute. Ich muss wirklich abhauen Richtung Berlin. Und nächste Sitzung wird eben halt stattfinden. Wahrscheinlich in zwei Wochen, weil so wie es aussieht, ist er wieder wegen dieser Kommissionen.